Liebe Geschwister, ich freue mich, dass ihr zu diesem Thema gekommen seid, obwohl ich euch nicht versprechen kann, dass das besonders erbaulich wird. Bibelkritik ist selten erbaulich, eigentlich nie, besser gesagt. Und bevor ich damit beginne, will ich euch aber doch ein paar Bücher zum Thema vorstellen. Eins, das ich hier hinten mitgebracht habe, das heißt, hat einen ganz verrückten Titel: Steht Jesus dem Glauben im Weg? Das ist entstanden dadurch, dass ein liberaler Theologieprofessor, Lindemann heißt der, Andreas Lindemann, dass der mit dem Spiegel eine Art Interview gemacht hat und sich da also auch in übler Weise, aber zum Teil sehr geschickt geäußert hat über die Evangelien. Daraufhin hat sich einer, der auch im Bibelbund Mitglied ist, ein Professor aus, ich weiß gar nicht, wo der her ist jetzt, der heißt Gottfried Schröter, der hat eine Gegenstellungnahme geschrieben, die wir dann auch in Bibel und Gemeinde veröffentlicht haben, und er hat die dem auch zugeschickt. Und daraufhin hat er bei mir angefragt, ob er nun auch eine Stellungnahme zu der Stellungnahme schreiben dürfe. Habe ich gesagt, okay, es sei erlaubt, wenn wir natürlich wiederum Stellung nehmen dürfen. Und so ist das ein paar Mal hin und her gegangen. Und wir haben das dann, das erschien alles in Bibel und Gemeinde, und wir haben das dann mal zu diesem Büchlein hier zusammengefasst. Diese Beiträge, hier hat man also auf ganz engem Raum die Argumente, wie sie wirklich kommen von liberaler Seite, die oft sehr gemein sind, geschickt gemein, dass manche das gar nicht merken. Und was wir aber wirklich von bibeltreuer Seite aus mit Sicherheit dazu sagen können. Diese Beiträge hat dann der Armin Baum von Gießen, von der FTA, besorgt. Dafür kann man schon sehr dankbar sein. Eine andere Sache, die wir eben rausgebracht haben, ich habe, glaube ich, schon mal darauf hingewiesen, die Unfehlbarkeit und Irrtumslosigkeit der Bibel. Hier sind verschiedene Aufsätze drin gesammelt über biblische Irrtumslosigkeit. Was sagt die Bibel über sich selbst? Die sogenannten Widersprüche in der Bibel. Wie gehen wir damit um? Und über Lukas als Historiker, ja, der also ja wirklich die Namen von Herrschern und so nennt, das kann man ja finden im Neuen Testament. Also das passt also sehr gut zum Thema. Hier haben wir also eine durchweg positive Stellungnahme, Aussagen. Ein bisschen leichter ist dieses hier, das wir seit einigen Jahren verwenden im Osten. Das ist dadurch entstanden, dass mich die Brüder in Burgstedt mal gefragt haben, vor vielen Jahren ist das schon her, kannst du uns nicht mal was schreiben für Taufbewerber? Hatten sich also einige zur Taufe angemeldet in der Gemeinde, und die Brüder wollten, dass man denen doch ein bisschen was beibringt über Taufe. Die Gespräche sind ja meistens sehr oberflächlich gewesen. Und so sind die ersten Lehrbriefe entstanden über Taufe, über Brotbrechen, und dann kamen noch einige andere dazu. Also hier, das ist so aufgebaut, dass man immer von einer Bibelstelle ausgeht, die man möglichst lernen soll, und aufgrund dieser Stelle, dieser Aussage, dann bestimmte Fragen beantworten muss und dann zur nächsten Bibelstelle geführt wird und so weiter. Das kann man hier eintragen. Dann gibt es einen Test, den man dann machen kann mit demjenigen, der das dann betreut. So, hier hat man die wichtigsten Lektionen, die jemand braucht, wenn er gläubig geworden ist. Denn manchmal muss man unendlich viele Jahre in eine Gemeinde gehen, bis man wirklich mal von all den wichtigen Themen, die man eigentlich am Anfang wissen muss, bis man da mal was gehört hat. Und von daher ist das schon sehr nützlich. Wir machen es bei uns jetzt in Hammerbrücke auch immer, wenn sich jemand zur Taufe meldet, dass er das erstmal durcharbeiten soll. Mit jemand zusammen. Es kann wirklich eine gute Hilfe sein. Und vor allen Dingen, man weiß dann auch, wo der andere steht. Und wie viel ihm das Anliegen ist. Und wer von euch die Freudigkeit hat, mal zu uns zu kommen, nach Burgstedt, unsere Bibelschule, das ist hier. Wer es ernstlich will, da kann ich ein paar Brüder einladen. Das geht am Montag los, 14 Tage. Ein Kurs, der ist also extra für Brüder berechnet, die schon so vielleicht angefangen haben, auch mal eine Bibelstunde sich zu beteiligen oder mal eine Jugendstunde zu machen oder eine Predigt. Also Homiletikkurs nennt sich das. Und das wird vorwiegend unter meiner Fuchtel laufen. Also wer den Mut hat, es könnte angebracht sein und sich sehr schnell entschließen kann. Ein paar Plätze haben wir noch. Aber am Montag geht es los. So. Genug der Vorrede, jetzt kommen wir zum Thema. Also Hintergründe, Ziele und Folgen bibelkritischer Theorien. Bibelkritik, Bibelkritiker. Es wird kaum jemand geben, der sich so nennt. Wenn man jemand fragt, bist du ein Bibelkritiker? Dann wird er die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Selbst der radikalste Kämpfer gegen die geschichtliche Autorität der Heiligen Schrift beansprucht für sich in Wirklichkeit ein Verteidiger der Bibel zu sein. Ein Verteidiger gegen, also oder des Wortes Gottes und des richtigen christlichen Glaubens gegen die Welt oder sonst was. Selber bezeichnet er sich meistens als Theologe, natürlich nicht als moderner Theologe, das sagt man so nicht, oder liberal oder feministisch oder existenzial oder dialektisch, also was es alles für Theologien gibt, das ist ja auch hanebüchen. Er würde sich da wehren, ja, ein Bibelkritiker würde sich immer wehren, von jemand als Bibelkritiker bezeichnet zu werden. Wir müssen also vorsichtig sein, ja, wenn wir mit Theologen darüber sprechen, aber die gibt's natürlich trotzdem, die Bibelkritiker. Und wenn wir sie verstehen und beurteilen wollen, wenn wir Kritik üben wollen an der Bibelkritik, wir kritisieren nicht die Bibel, aber wir kritisieren die, die die Bibel kritisieren. Das ist übrigens der Auftrag auch, den der Bibelbund sich besonders auf seine Fahnen geschrieben hat, auf den ich ja schon mehrfach hingewiesen habe. Ich möchte einige Punkte mit euch durchsprechen, das ist wieder nicht so sehr wenig. Ihr könnt es euch schon mal angucken und seelisch und moralisch darauf vorbereiten. Wir wollen also zuerst uns anschauen, was ist das überhaupt? Theologie, was will sie, ihre Aufgabe und Voraussetzung für wahre Theologie. Und dann im zweiten Punkt will ich zeigen, wie sich die Theologie emanzipiert hat, also letztlich selbstständig gemacht hat, unabhängig gemacht hat von ihren eigenen Voraussetzungen. Wir schauen uns dann an, was da heute läuft und dann will ich zum Schluss kurz etwas zu den Folgen sagen. Wir bleiben also hier erstmal am Anfang. Also was ist und was will Theologie? Theologie heißt ja Lehre von Gott. Theos heißt Gott, Logos ist das Wort oder eben die Lehre, ja, genauso wie Biologie oder so ähnlich. Also die Lehre von Gott. So, aber jetzt gibt es vielleicht schon die erste Überraschung für die meisten. Denn Theologie entsteht immer dort, wo ein Mensch über Gott nachdenkt oder von Gott spricht. Also, wer den Kindern in der Sonntagsschule etwas von Gott erzählt oder von dem Sohn Gottes, von Jesus Christus, der betreibt Theologie. Denn der liest ja nicht bloß die Bibel vor, sondern er erzählt etwas, er erklärt etwas. Er macht sich also Gedanken über Gott, formuliert die selbstständig und damit hat er eine Theologie. Selbst also ein Jugendlicher, sagen wir mal, der in der Sonntagsschule mithilft, hilft, hat eine Theologie. Ein Bruder, der das Wort verkündigt, hat natürlich eine Theologie. Er hat eine Vorstellung von Gott. Jemand, der einen Artikel schreibt, meinethalben für die Perspektive, hat eine Theologie. Wer einen Kommentar schreibt, natürlich auch. Also versteht ihr, jeder, der über Gott spricht, muss ja eine Vorstellung haben von Gott. Und das ist seine Theologie. Das ist ganz klar. Und deswegen haben wir das also. Wir geben mit eigenen Worten wieder, was wir von Gott verstanden haben oder eigentlich glauben, dass wir es verstanden haben. Nun, jeder von uns hat eine Theologie. Die Frage ist, hoffentlich hat er eine richtige. Also hoffentlich stimmt das, was du denkst über Gott, mit dem überein, wie Gott ist. Das könnte nämlich auch sehr falsch sein. Und dann haben wir eine falsche Theologie. Versteht ihr? Wir müssen also sicherstellen, wie komme ich dazu, dass meine Vorstellungen von Gott und dem, was er tut und dem, was er will, dass die auch wirklich mit dem übereinstimmen, was er tatsächlich will. Wie geht das überhaupt? Also bevor man andere Theologen verurteilt, muss man sich im Klaren sein, dass man selber ein Theologe ist, sobald man von Gott spricht. Und aus dieser Überlegung heraus ergibt sich eigentlich schon die erste Aufgabe für die Theologie. Und man kann es wirklich so sagen, die Theologie dient der Verkündigung des Wortes Gottes. Nichts anderes. Jede Überlegung, ja, die hat ja das Ziel, meine Überlegung von Gott, über Gott, hat das Ziel, von diesem Gott zu anderen Menschen zu sprechen. Ja, und von daher dient Theologie der Verkündigung des Wortes Gottes an unsere Mitmenschen, also auch der Evangelisation, auch der Mission. Es wird eine falsche Evangelisation betrieben, wenn die Theologie nicht stimmt. Und es wird heute weithin gemacht. Man verkündigt also einen Gott, der unter Umständen gar nicht dem entspricht, was die Bibel sagt. In der Evangelisation. Also hat man eine falsche Theologie. Ich bin mal drauf gestoßen bei einer ganz anderen Sache. Ich habe untersucht, welche Voraussetzungen müssen eigentlich erfüllt sein, dass sich jemand bekehren kann. Ich habe mal quer durchs Neue Testament alles untersucht und habe zu meiner Überraschung festgestellt, dass manche Dinge, die man früher von mir verlangt hat, als Voraussetzungen für die Bekehrung, überhaupt nicht dastehen. Dass wir an manchen Stellen die Schwelle höher gemacht haben und uns gewundert haben, dass es so schwierig war. An anderen Stellen haben wir sie vielleicht wiederum zu niedrig gemacht. Das hängt damit zusammen, dass wir keine richtige Theologie hatten, mindestens an dieser Stelle. Das ist die Sache mit der Theologie. Theologie ist also im positiven Sinn, wir wollen es wirklich so sehen, zunächst eine Funktion der Gemeinde. Gemeinde Jesu braucht das. Und wir brauchen da eben auch einander. Wir müssen uns auch mal korrigieren können. Mancher hat auch mal plötzlich eine verrückte Idee. Und die ist vielleicht falsch oder die ist mit Sicherheit falsch. Also muss sie korrigiert werden. Darüber, da müssen wir miteinander sprechen. Dazu hat man eine Bibelstunde zum Beispiel, wo man miteinander reden kann und ähnliche Dinge. Okay, was sind jetzt die Voraussetzungen für wahre Theologie? Und ihr seht schon, ich muss euch heute ein bisschen anstrengen. Wir müssen also mitdenken. Ich kann euch nicht erlauben zu schlafen. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Wir müssen uns der Frage stellen, woher kann ein Mensch prinzipiell überhaupt etwas von Gott wissen? Wie kommt das? Es gibt im Prinzip nur eine einzige Möglichkeit, wie ein Mensch etwas von Gott wissen kann. Der Mensch ist angewiesen auf die Selbstoffenbarung Gottes. Das zu erklären, würde jetzt zu viel Zeit wegnehmen. Ich setze es jetzt einfach mal voraus. Versteht ihr? Wenn Gott sich nicht zeigt, sich selbst offenbart, haben wir keine Chance, jemals zu Gott zu kommen. Denn wenn wir eine Chance hätten, von uns aus zu Gott zu kommen, dann wäre Gott nicht Gott. Dann wäre Gott ein Ding, da könnte ich mit der Rakete hinfliegen, könnte das Ding untersuchen. Versteht ihr? Ja, Gott ist prinzipiell unnahbar. Kein Mensch kann seine Gegenwart ertragen. So sagt es ja auch die Schrift. Aber das ist auch prinzipiell so. Man kann von Gott nur so viel erkennen, was Gott sozusagen von selber freiwillig zu erkennen gibt. Und die Bibel nennt das, und das ist auch das Fachwort dafür, Offenbarung. Offenbarung heißt, hier wird der Vorhang weggezogen. Hier zeigt sich Gott. Hier zeigt er das, was er eben zeigen will. Jede ernstzunehmende Lehre von Gott muss sich also auf die Offenbarung Gottes gründen. Also darauf, wie Gott sich sichtbar macht. Alles andere wäre Fantasie. Ja, woher willst du denn was von Gott wissen, wenn es dir Gott nicht selber gesagt hat? Anders gibt es überhaupt keine Chance. Niemand kann das wissen. Und nun hat sich aber Gott geoffenbart, wie wir wissen. Wir stecken ja ein Stückel dahinter schon, ja, nachdem Gott sich geoffenbart hat. Wir wissen, er hat sich geoffenbart in seiner Schöpfung, im Menschen, im Gewissen unter Umständen. Man kann vielleicht sogar die Geschichte noch dazu fügen. Man kann gewisse Offenbarungen da sehen, aber es ist sehr wenig. Aber die eigentliche Offenbarung Gottes, ich denke, das darf ich voraussetzen bei euch, das ist natürlich seine Offenbarung in seinem Sohn. Ja, am Ende der Tage hat er sich in ihm geoffenbart, hat er geredet durch seinen Sohn, früher durch die Propheten. Zu den Propheten hat er also direkt gesprochen und deswegen wussten die Propheten, wie Gott ist. Und das haben sie dann aufgeschrieben. Und das, was der Herr Jesus gesagt hat, haben uns die Jünger aufgeschrieben. Und Mitarbeiter, also Lukas, Markus. Ja? Und was er durch seinen Geist den Aposteln gegeben hat, haben uns eben die Apostel aufgeschrieben. Die Bibel ist also die schriftlich gefasste Offenbarung von Gott. Und man könnte jetzt von daher sagen, das ist eigentlich eine relativ einfache Überlegung. Es geht also aus von der Frage, woher weiß ich denn überhaupt was über Gott? Damit Gott keine Fantasiegestalt eines Menschen ist, da bin ich unbedingt angewiesen auf seine Offenbarung, also wie er sich mir darstellt. Das kann ich sehen in der Schöpfung und das kann ich sehen in seinem Wort. Und vor allen Dingen also in der Offenbarung in der einen Person unseres Herrn Jesus Christus und in der Bibel. Und von daher gibt es zwei grundlegende Voraussetzungen für jede wahre Theologie. Das ist erstens die Anerkennung des gekreuzigten, gestorbenen, auferstandenen Herrn Jesus Christus als Sohn Gottes, als Wahrheit in Person und noch etwas. Ich muss ihn anerkennen und ich muss eine persönliche Beziehung zu ihm haben. Sonst rede ich wie ein Blinder von der Farbe. Ein rechter Theologe muss zu dem, über den er spricht, der sich ihm geoffenbart hat, ja, muss er natürlich eine Verbindung haben. Er muss sich auch ihm persönlich geoffenbart haben. Und die zweite Voraussetzung ist die Anerkennung der Bibel, der Offenbarung Gottes als Wort Gottes, als die Wahrheit und natürlich eine persönliche Beziehung zu ihr. Mich hat das also sehr verwundert. Ich habe vor einiger Zeit ein Buch gelesen, das waren also Bekehrungsgeschichten von katholischen Priestern. Und ich war verblüfft, also manche haben da 12 Jahre Theologie studiert und kannten die Bibel überhaupt nicht. Es ist auch allerdings sehr bemerkenswert, dass bei allen die Bibel die größte Rolle bei der Bekehrung gespielt hat dann. Als die anfingen, Bibel zu lesen, da hat sich bei ihnen was geändert. Total geändert. Das ist natürlich faszinierend. Das sind also zwei wichtige Voraussetzungen. Das hat man über die Jahrhunderte immer so gesehen. Du musst selbst zu Jesus, also du musst Christ sein, heißt das. Du musst eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben. Er muss dein Herr sein. Das ist das Erste. Erste Voraussetzung für jede Theologie, sonst hast du keine Ahnung von Theologie. Und die zweite Voraussetzung ist, du musst natürlich die Offenbarung Gottes kennen in seinem Wort. Und die musst du anerkennen und eine persönliche Beziehung dazu haben. So. Wie kam es nun dazu, dass die Theologie sich praktisch davon getrennt hat, emanzipiert hat sozusagen von den Grundfragen der Theologie? Und ich will zuerst etwas sagen über die Entstehung bibelkritischen Denkens. Wenn wir im Neuen Testament lesen von unserem Herrn Jesus, von den Aposteln, von ihnen wurde allen vertreten die Lehre von der vollen Inspiration und Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift. Das ist überhaupt keine Frage. Das erkennen selbst liberale Theologen an. Ja? Jesus hat geglaubt, dass Mose wirklich die 5 Bücher Mose geschrieben hat. Jesus hat geglaubt, dass der Jona im Bauch des Fisches war, denn er hat es erwähnt. Der hat geglaubt, dass es wirklich Adam und Eva gab am Anfang. Das war für ihn überhaupt keine Frage. Für die Apostel auch nicht. Für die Kirchenväter auch nicht in den ersten Jahrhunderten der Kirchengeschichte. Ungefähr erst seit 200 Jahren fangen Theologen an, die Bibel zu kritisieren. Zunächst hatten sie das ganz heimlich, um nicht in Schwierigkeiten mit ihren Vorgesetzten zu kommen. Schließlich schrieben sie dann ihre Erkenntnisse auf in dicke Wälzer, dicke Bücher, für den Laien völlig unverständlich mit viel Griechisch und Hebräisch und sowas alles. Aber heutzutage ist die Theologie und die Bibelkritik nicht mehr eingesperrt in dicke Wälzer, die keiner versteht. Wir lesen in leichtgewichtigen Illustrierten davon, interessanterweise. Wir hören von Bibelkritik im Radio. Ich habe mich manchmal schon schwarz geärgert, wenn ich da so eine Morgenandacht hörte, beim Frühstück manchmal im Radio. Also totale Bibelkritik, das kann man manchmal nicht anhören, da muss man ausschalten. Das ist schlimm. Wir sehen bibelkritische Professoren im Fernsehen, selbstverständlich. Und wenn das Volk sagt, wenn es in der Zeitung steht und wenn es von Professoren verkündigt wird, dann muss es ja wohl stimmen. Aber warum haben die Theologen das getan? Warum? Man könnte sagen, ganz allgemein, es ist ihre Anerkennung gewisser philosophischer Vorgaben gewesen, die dem modernen Menschen eben allgemein glaubwürdig erscheinen und mit der modernen Wissenschaft im Einklang stehen. Wie modern diese Sache ist, werden wir gleich sehen. So modern ist sie nämlich überhaupt nicht. Aber trotzdem, es wird so gedacht. Der Niedergang der Theologie begann sozusagen mit der Einführung der rationalistischen Philosophie. Das war so vom 15. bis zum 18. Jahrhundert. Und das führte dazu, dass die Bibel vollständig abgelehnt wurde als übernatürliche, autoritative Offenbarung Gottes. Und im Zuge der Entwicklung war das so, die Vernunft des Menschen wurde zum Maßstab aller Offenbarung gemacht. Und das Zweite, alles Übernatürliche wurde massiv abgelehnt. Man entwickelte demzufolge einige Prinzipien zur Schriftauslegung, die heute zusammengefasst sind in der sogenannten historisch-kritischen Methode. Ihr habt da vielleicht noch nie davon gehört. Aber eure Kinder in der Schule, sofern sie Religionsunterricht besuchen und der Religionslehrer nicht wirklich wiedergeboren ist, hören sie jeden Tag davon. Also das, was ich vorhin vorgestellt habe in diesem roten Büchlein hier, das ist praktisch das, was eure Kinder immer in der Schule hören, im Religionsunterricht. Wie gesagt, wenn es nicht eine ganz besondere Gnade des Herrn ist, dass der Religionslehrer sich bekehrt hat. Diese Methode der Schriftauslegung, die heute gang und gäbe ist, also wenn ich irgendwo, sagen wir mal, ich habe manchmal Vorträge gemacht, auch über Schöpfung, Evolution, solche Sachen, vor Studenten. Mit Studenten, mit Naturwissenschaftlern habe ich im Prinzip nie Probleme gehabt. Aber immer mit dem Studentenpfarrer. Das ist praktisch zwangsläufig so, mit dem Theologen, der seine Theorien vertreten hat. Es fing an mit einem gewissen Mann, der hieß Johann Salomo Semler. Und er sagte, die Wurzel des Übels in der Theologie ist die Verwechslung von Schrift und Wort Gottes. Zitat Ende. Also, versteht ihr, für ihn war die Bibel eine Sammlung religiöser Zeugnisse, nicht mehr. Und er sagt, in diesen religiösen Zeugnissen mag ja Gottes Wort drinstecken. Und das muss man jetzt versuchen rauszuholen. Und dann kam es dazu, dass man alle Wunder zum Beispiel eliminierte, mit denen nichts mehr zu tun haben wollte. Man wollte ja das wahre Wort Gottes herausbekommen, bloß keiner wusste, wo das ist. Und das ist bis heute noch nicht zu Ende. Ein zweiter Vertreter, der heißt Ernst Troeltsch, 1865 bis 1923 hat er gelebt. Er hat die Methode entwickelt, also diese Methode der historischen Kritik. Er wandte also die rationalistischen Denkvoraussetzungen auf die Auslegung der Schrift an. Und das Hauptmerkmal seiner Methode war Kritik. Wenn du aber jemand kritisierst, also wenn ich sage, das ist falsch, was du machst, dann muss ich ja wissen, was ist richtig. Da muss ich also einen Maßstab haben. Ich brauche einen Maßstab und dieser Maßstab muss sicher sein. Der Haken ist bloß, wenn jeder einen anderen Maßstab hat, dann weiß niemand mehr, was richtig ist. Und genau das ist leider der Fall gewesen dann später in der Theologie. Ich will euch mal vorstellen, wie die historisch-kritische Methode funktioniert. Erschreckt bitte nicht. Da sind ein paar Fremdwörter drin, aber vielleicht kriegen wir die hin. Also, historisch-kritische Methode. Es gibt da drei hauptsächliche Prinzipien. Das erste könnte man nennen das Prinzip der Kausalität. Das heißt, nur das wird als historisch echt anerkannt, in der Bibel anerkannt, was also sich nach den innerweltlichen Gesetzen von Ursache und Wirkung vollzieht. Ja, Kausalität heißt, jede Sache hat irgendwo eine Ursache. Ja, Ursache praktisch und Wirkung. Ja, das muss ich also zeigen, und zwar innerweltlich. Das zweite, das Prinzip der Analogie. Man sagt, es gibt nichts Einzigartiges. Alles hat in der Geschichte Parallelen. Ihr könnt es ganz leicht überlegen, damit fällt die Einzigartigkeit unseres Herrn Jesus Christus. Ja? Aber das sind Prinzipien, mit denen man herangeht an die Bibel. Manche sind dabei noch ganz schön fromm. Aber das ist ihre Methode. Und das dritte, das Prinzip der Immanenz. Man sagt, historisch möglich ist nur das, was sich eben auch innerweltlich erklären lässt. Also es muss innerweltlich erklärt werden, zum Beispiel. Da gab es also ganz verrückte Geschichten, etwa die Speisung der 5000. Frühere Theologen, die haben dann also die dollsten Storys erfunden, sozusagen, um dieses Wunder zu erklären. Da haben also die Jünger irgendwo in Höhlen dort in der Nähe Brot gehabt. Das hatten die dort versteckt und das haben die dann schnell rausgeholt, ja, und gezeigt. Oder als der Herr auf dem Wasser ging, ja, da waren halt Steine dicht unter der Wasseroberfläche und da ist Jesus lang balanciert und die Jünger, die waren da alle so ein bisschen bekloppt, das sagt man natürlich nicht so, und die hätten das nicht gemerkt. Die haben gedacht, Jesus wandelt auf dem Wasser. Ich meine, die Wirklichkeit ist, die Jünger waren Fischer und die kannten sich sehr gut aus auf dem Wasser. Und die wussten, das kann man nämlich sehen, ob da Steine dicht drunter sind. Also das merkt man an der Art der Wellen dort zum Beispiel. Das ist ein völliger Blödsinn. Aber so hat man es gemacht. Also man wollte mit Gewalt alles innerweltlich erklären. Das hat dann ganz verschiedene Phasen gehabt. Diese drei Prinzipien, also die stoßen natürlich sich an der Einzigartigkeit der Heiligen Schrift. Ja, dieses Prinzip hier stößt sich an den Wundern. Das kann keine Wunder akzeptieren. Dieses hier stößt sich an der Heilsgeschichte. Heilsgeschichte ist einmalig. Ja, wo Gott eingegriffen hat in die Geschichte der Welt. Ja, das, und dieses hier, das, der Kausalität, das würde zum Beispiel Prophetie unmöglich machen. Die erklären dann Prophetie etwa in der Weise, naja, beim Daniel ist es zum Beispiel sehr verfänglich. Daniel hat so genaue Voraussagen gemacht in seinem Wort, dass sie das gar nicht glauben können, dass ein Mensch das überhaupt wissen kann, 200 Jahre vorher oder so. Sondern die haben gesagt, naja, da hat jemand, nachdem die Geschichte passiert ist, die Dinge aufgeschrieben und hat sie als Prophetie ausgegeben. Und deswegen ist das auch so unheimlich wichtig, dass man Klarheit hat, wann sind denn biblische Bücher entstanden? Ist das Buch Daniel also wirklich von Daniel geschrieben? Das ist keine Nebensache. Denn wenn das ein paar hundert Jahre später entstanden ist, oder, ja, dann gibt es keine echte Prophetie. Das ist das, was dahinter steckt. Oder, also die Kennzeichen dieser Methode, so könnte man sagen, bestehen darin, dass auch die Einheit und die Echtheit der biblischen Bücher angezweifelt wird. Man macht das dann so, dass die biblischen Bücher in verschiedene Stücke von verschiedenen Verfassern aufgeteilt werden. Zum Beispiel ähnliche Geschichten verteilt man auf zwei verschiedene Quellen, mindestens. Es gibt eine Speisung der 4000 und es gibt eine Speisung der 5000. Ah, seht ihr, das ist eine ähnliche Überlieferung, die ist über zwei verschiedene Stränge gekommen. Also ist es eigentlich die gleiche Sache, ja, aber bloß so unterschiedlich überliefert. Das stört die nicht, dass ja die Zahlen dann differieren oder so. Die Echtheit der biblischen Bücher wird angezweifelt, also ob das Buch nun wirklich von Paulus stammt, ob der Psalm wirklich von David stammt. Gerade bei dem Psalmen David ist es verrückt. Gerade wo der Name nun ausdrücklich sogar im Text steht, nicht bloß sozusagen von den Übersetzern hinzugefügt wurde, später, sondern im Urtext drin steht. Gerade bei dem Psalmen ist das ja der Fall. Ihr habt es vielleicht gemerkt, ihr müsst mal vergleichen, die alte Elberfelder, wer eine alte Elberfelder Bibel hat, und eine revidierte Elberfelder. Bei der alten Elberfelder, glaube ich, steht die Überschrift meistens, ein Psalm Davids zu singen nach der Weise sowieso, ja? Da steht er meistens ganz klein gedruckt. Und die Revidierte hat es richtig gemacht. Dieser Text, dieser kleingedruckte Text, gehört zum Original, zum inspirierten Text dazu. Ja? Bei den Evangelien gehört die Überschrift nicht dazu, zum inspirierten Text. Also da steht dann manchmal im Griechischen schon Kata Markon, das heißt nach Markus. Aber diese Überschrift ist nicht inspiriert, die ist also von jemand anders später hinzugefügt worden, um die Evangelien zu unterscheiden. Und das geht dann eben los, wie Markus den Text anfängt. Aber bei den Psalmen gehört die Überschrift zum Text, zum überlieferten, inspirierten Text. Und gerade das wird angezweifelt. Da fragt man sich manchmal, was ist denn da los? Warum machen die das überhaupt? Ich habe schon gesagt, man leugnet echte Prophetie. Man behauptet, also jemand hat das geschrieben, nachdem die Geschichte schon vorbei war und hat sich bloß mit dem Namen des Propheten geschmückt. Pseudonymität nennt man das. Man merzt die Heilsgeschichte aus. Es gab ja, guck mal, wenn das also stimmt, wenn es keine einmaligen Ereignisse gab, wenn es nichts Einzigartiges in der Geschichte gab, dann gab es keinen Sündenfall. Dann gab es keine Sintflut. Dann gab es eigentlich auch nie eine Schöpfung. Dann ist das also per Evolution entstanden und vielleicht gleichzeitig, obwohl man das nicht nachweisen kann, an 100.000 anderen Stellen in diesem Weltall, obwohl das extrem unwahrscheinlich ist, aber die Leute glauben es daneben. Man leugnet biblische Wunder, haben wir schon gesagt. Sie werden rationalistisch wegerklärt oder die Geschichten, die sie berichten, tut man als Märchen ab. Und man sucht, und das ist auch typisch, man sucht den Kanon im Kanon. Das heißt, man sucht in der Bibel das eigentliche Gotteswort. Nun ist es so, da muss man vorsichtig sein, es gibt ja auch handfeste Lügen in der Bibel. Nicht, dass die Bibel lügt, aber die Bibel berichtet von Lügnern. Die Bibel berichtet, dass Menschen gelogen haben und schreibt die Lüge manchmal sogar auf. Versteht ihr? Die Bibel berichtet auch von Lügen wahr. Ja, aber sie hat eben auch Lügen drin. Die Bibel hat auch schlimme Geschichten drin, die da im Alten Testament passiert sind. Das heißt aber nicht, dass die Bibel das Schlimme lehrt, sondern die Bibel berichtet wahrhaftig, wie die Menschen sind. Okay, das ist also ein Thema, braucht man nicht mehr aufzuhören. Folgen und Auswüchse von diesen ganzen Sachen. Manche fragen sich, ja, müssen wir uns denn mit sowas überhaupt auseinandersetzen? Ich habe es euch deswegen gesagt, eure Kinder müssen es. Sofern sie den Religionsunterricht besuchen, müssen sie das. Sofern sie den Biologieunterricht haben, werden sie stark in Zweifel gebracht über Schöpfung. Ich habe ein paar Titel mit über Schöpfung, Evolution, diese Fragen, die also eine gute Hilfe wirklich geben können. Aber wir werden mit konfrontiert, ohne dass wir was dagegen tun können. Manche fragen, ja, kommt es denn überhaupt darauf an, ob die Bibel irrtumslos ist? Ja, so wird oft von Leuten argumentiert und da kommt das Schlimme. Es gibt manchmal Leute, die würde man vielleicht sogar als Brüder bezeichnen. Also, sagen wir mal, im evangelikalen Bereich treten die auf. Bei uns im Osten damals, wir hatten es oft mit den Baptisten zu tun. Und ich würde mir nicht wagen, dazu sagen von jemand, der ist nicht wiedergeboren. Da muss man schon sehr vorsichtig sein, sie glaubten wirklich an den Herrn Jesus und an Sündenvergebung durch das Blut des Herrn. Ja, das war keine Frage, aber auf einmal kamen die mit bibelkritischen Theorien. Was soll man da machen? Wir haben manchmal gesagt, eigentlich ist das viel gefährlicher, wenn einer, der wiedergeboren ist, anderen bibelkritische Theorien beibringt, als wenn der auf die Uni geht, wo die sowieso die meisten nicht gläubig sind, da weiß er, woran er ist. Ja. Aber es ist also wirklich extrem gefährlich. Auf die Frage des Glaubens oder überhaupt alle Fragen unseres Glaubens, alle Fragen der Moral, der Apologetik, das heißt der Verteidigung des Glaubens, des Evangeliums, werden von der Bibelfrage bestimmt. Also, ohne zuverlässige Heilige Schrift gibt es keinen rettenden Christus mehr. Denn Christus hat gesagt, die Schrift ist zuverlässig. Und wenn unser Herr sich an dieser Stelle geirrt hat, wieso können wir ihn dann trauen, wenn er andere Dinge sagt über das Heil? Versteht ihr? Es hängt einfach da dran. Stimmt das, was der Herr gesagt hat? Also stimmt es, was die Schrift sagt? Und wer will denn entscheiden, was er über das Heil gesagt hat, stimmt. Aber was er über Jona gesagt hat, ist natürlich Unfug. Ja? Wer will das entscheiden? Merkt ihr, hier haben wir unsere eigenen Kriterien und stellen sie über die Schrift. Und damit sind wir Bibelkritiker. Wir müssen die Schrift wirklich so nehmen, wie sie dasteht. Bibelkritik im christlichen Raum, wie wir ihn erleben, ich habe es in dem letzten Heft von Bibel und Gemeinde auch ziemlich deutlich geschrieben, auch in dem Vortrag in Dillenburg letztens, da ging es darum, wenn ein Baptist, einer, der im freikirchlichen Raum viel zu sagen hat, wenn der auf einmal die Bibeltreuen massiv angreift und selber in Frage stellt. Ja, so wird natürlich heute gearbeitet. Oder manche sagen dann, ja, ihr seid gar nicht richtig bibeltreu, wir sind es noch viel mehr. Und wenn ihr behauptet, die Bibel ist irrtumslos, dann seid ihr ja gar nicht richtig bibeltreu. Das darf man nämlich nicht behaupten. Also ganz verrückte Ideen, die greifen praktisch an. So wird heute argumentiert. Es fällt auf, bibeltreue Gelehrte zum Beispiel, die also die Bibel ernst nehmen, die werden der Naivität beschuldigt, wenn sie, sag mal, guck mal, hier ist doch eine biblische Urkunde. Die Bibeltexte sind ja eigentlich ganz alte Urkunden. Wir haben Abschriften davon, ja, von diesen Urkunden. Man kann die lesen, wenn man die Sprache gelernt hat. So, und die bibeltreue Gelehrte nehmen also diese Urkunden ernst. Die nehmen ernst, was da von Daniel zum Beispiel geschrieben ist. So, die anderen nehmen auch Urkunden ernst, aber nicht die biblischen, sondern irgendwelche andere, weltliche. Was sich herausgestellt hat im Laufe der Zeit, im Laufe der Geschichte, im Laufe der Archäologie oder wo man solche Dinge studiert hat, immer wieder hat sich genau die biblische Urkunde bestätigt. Für uns ist das kein Wunder, wir rechnen ja sowieso damit und wir gehen sogar davon aus. Viele Irrtümer der Schrift, sogenannte Irrtümer, sind überhaupt keine Irrtümer, sondern hängen damit zusammen, dass die Leute nichts verstanden von der Zeitgeschichte. Die haben nicht mal die Zeit gründlich studiert, in der die biblischen Bücher entstanden sind und könnten von daher manche Probleme leicht erklären. Außerdem noch was, die Kritiker sind untereinander überhaupt nicht einig. Es gibt ein Buch von Gerhard Meyer, das ist der jetzige Tübinger Bischof. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Das Ende der historisch-kritischen Methode. Und er hat also nachgewiesen, dass diese historische Bibelkritik, dass fast jeder Theologe mit einer anderen Methode arbeitet, dass fast jeder Theologe andere Ergebnisse rauskriegt und dass sich diese Ergebnisse praktisch gegenseitig aufheben. Da fragt man sich, also seid ihr denn bekloppt? Was ist denn das für eine Wissenschaft? Das hat kaum noch was mit echter Wissenschaft zu tun. Aber man diskutiert und man greift eben vor allen Dingen die Bibeltreuen an. Und die Angriffe werden immer deutlicher werden. Darauf könnt ihr euch verlassen. Ich will euch jetzt mal zeigen, in einem ganz kurzen Überblick, einige theologische Strömungen, die es da so gibt. Erschreckt bitte nicht, das ist eine ganze Menge. Ich gebe das jetzt auch nicht zum Abschreiben, sondern einfach mal, dass ihr es gesehen habt. Ja? Also, es geht los mit der sogenannten modernen Theologie. Ja? Ihr seht, wie alt die ist. Also, 1834 ist der Mann gestorben, Schleiermacher. Und er sagte, Glaube ist Religion. Ist Religion, ist Gefühl. Das ist ein frommer Gemütszustand. Ja, er meinte Sinn und Geschmack fürs Unendliche, das muss man haben. Und die Bibel hat er radikal kritisiert. Es gibt eine liberale Theologie, der Mann ist 1860 gestorben, Bauer hieß der. Er hat nach der treibenden Kraft in der Kirchengeschichte gesucht und aber alle immer wieder Bibel kritisiert. David Friedrich Strauss ist berühmt geworden. Er hat ein Jesus-Buch praktisch geschrieben. Alles übernatürlich hat er ausgemerzt. Dann gab es so einen Kulturprotestantismus, so unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg. Adolf Harnack, Gott ist der Vater aller Menschen sind Brüder. Das Christentum ist so eine Art Kultur. Das war damals, vor dem Ersten Weltkrieg noch. Diese Theologie ist zerstört worden mit dem Ersten Weltkrieg, denn die haben gemerkt, es stimmt nicht. Da war so viel Grausamkeit schon im Ersten Weltkrieg, dass diese Theologie an dieser Stelle kaputt gegangen ist. Die Bibel hat man immer hemmungslos kritisiert. Dann gab es einen gewissen Otto Pfleiderer, die sogenannte religionsgeschichtliche Schule. Er meint, das Christentum ist das Produkt der religiösen Entwicklung seiner Zeit. Er hat also den Entwicklungsgedanken, Evolutionsgedanken in die Theologie hineingebracht. Auf einmal funktioniert die Theologie nach der Evolution. Da gab es also, sagen wir mal, für die Propheten zu primitive Wahrsager erst irgendwann. Und dann haben die sich sozusagen höher entwickelt zu den biblischen Propheten. Ja, so ein Zeugs haben die geglaubt. Dann kam natürlich der Bultmann, der ist der berühmteste von den ganzen. Und selbst die Gläubigen kennen den alle im schlechten Sinne, ja, als schlimmer Mann. Der ist erst 76 gestorben. Und er trennt die historische und die Glaubenswahrheit. Er hat eine sehr raffinierte Sache gemacht. Er sagt, okay, das hier, was hier steht, ist schon eine richtige Geschichte. Das ist auch eine Glaubensaussage. Zum Beispiel, also bei der Sturmstillung des Herrn auf dem See Genezareth und als dann der Petrus auf dem Wasser zu dem Herrn ging, ja, das will uns schon etwas sagen. Die Gemeinde ist ja so wie ein Boot, ja, und ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, ist unterwegs und wir haben mit Schwierigkeiten zu kämpfen und das will uns die Geschichte sagen, vertraue auf Jesus und dann wirst du gerettet. Das klingt ja gar nicht schlecht, merkt ihr? Bloß der Mann glaubt überhaupt nicht mehr an die Geschichte, der hat gedacht, das hat die spätere Gemeinde erfunden, die Geschichte, hat sie Jesus in die Evangelien hinein lanciert sozusagen, um hier nur eine Glaubensaussage zu haben. Man versucht es also nicht mehr rationalistisch zu erklären, sondern man macht einfach Glaubensaussage und geschichtliche Aussage trennt man. Dann gab es eine positive Theologie. Ein Hauptvertreter davon ist Adolf Schlatter. Der ist durchaus brauchbar und gut zu lesen. Es gibt also gute Kommentare, gerade fürs Volk so. Die sind also ohne Griechisch, Hebräisch und sowas alles. Die kann man also ganz gut verstehen, gerade zum Neuen Testament. Er sagt, man muss genau hingucken. Und er sagt was sehr Richtiges. Guck hin, was da steht und dann sei gehorsam. Das ist also hervorragend, was er macht. Es gab dann eine weitere Entwicklung in der Theologie. Hauptvertreter ist Karl Barth. Die dialektische Theologie, sogenannte. Er sagt, Gott spricht senkrecht von oben zu mir. Gott ist im Himmel und nicht in deinem Herzen. An manchen Stellen hat er recht gehabt, aber die Bibel ist ihm nur Zeugnis von Gottes Offenbarung. Dann kommt die Theologie der Befreiung, Theologie der Revolution, also lateinamerikanische Theologen sind das. Die predigen praktisch den Marxismus und die Gewalt ist für sie ein Element der Befreiung von Unterdrückung. Die kritisieren die Bibel radikal. Dann kommt Dorothee Sölle, ist auch ziemlich bekannt geworden, Bischof Robinson. Gott hat nie existiert, die Menschlichkeit Jesu wird betont. Also, es ist also so verrückt. Es gibt also eine Theologie nach dem Tod Gottes, Dorothee Sölle. Radikale Kritik. Schließlich gibt es eine feministische Theologie, die ist also schon sehr übel. Da hat man die Tendenz, das ist also heute schon noch Mode, also zur heidnischen Mutterreligion, zur Mutter Erde und einige üble Sachen, die möchte ich lieber gar nicht erst vorlesen, ihr könnt es ja selber lesen hier. Die Bibel wird radikal kritisiert. Das ist Theologie heute, das ist natürlich äußerst schlimm. Ich lese euch mal einen Text vor, ein bisschen. Ich hoffe, dass ihr dadurch mal ein bisschen versteht, wie funktioniert das eigentlich, wenn ihr könnt, wenn ihr wollt. Das haben irgendwelche Theologiestudenten mal aufgeschrieben und ich finde ziemlich geschickt gemacht. Es geht um ein kleines Liedchen. Wo habe ich denn das nun vor lauter Schreck? Das kennt ihr bestimmt, ein Liedchen, der Mai ist gekommen. Die Bäume schlagen aus, nun bleibe wer Lust hat, mit Sorgen zu Hause und so weiter. Ja? Kennt ihr das? Wollen wir jetzt nicht singen, das ist kein Gemeindelied. Aber jetzt hat man mal jetzt gedacht, man hat die Theologen auf dieses Lied losgelassen. Und zwar verschiedene theologische Strömungen. Ich lese euch mal so ein bisschen was draus vor, das ist ziemlich lustig. was da rauskommt. Also sie meinen, also was sagt zum Beispiel die kritisch-liberale Schule, was sagt die zu diesem Lied? Die Bäume schlagen aus. Die Zusammenstellung dieses Substantivs mit diesem Verb ist höchst selten. Das Wort ausschlagen wird häufig von Pferden gebraucht. Bei Pflanzen ist eine solche Bewegung schlecht vorstellbar. Es empfiehlt sich also die Konjunktur von Bäume in Gäule, die auch grafisch nahe liegt. Wir lesen also, die Gäule schlagen aus. Ist das richtig? So kann die erste Zeile nicht in Ordnung sein. Es ist ja bekannt, dass Texte handschriftlich überliefert sind und dass die kleingeschriebenen Worte von Abschreibern häufig verlesen wurden. Man hat genaue Gesetze für Abschreibefehler aufzustellen. Es muss also unsere Aufgabe sein, den Text, so gut das eben gehen will, wiederherzustellen. Also zu Vers 1. Der Mai kommt. Es ist eine banale Wahrheit, dass nur Lebendiges kommen kann, also Menschen und allenfalls Tiere. Man könnte den Einwand erheben, es existiere der Sprachgebrauch ein Gewitter, eine Jahreszeit, ein Regen kommt. Aber hier ist eine alte mythologische Vorstellung der Grund für die bildliche Redeweise. Da nun eine Monatsgottheit nicht bekannt ist, schlagen wir vor, zunächst versuchsweise die Konjunktur »Herr Meier ist gekommen«. Auch sie ist grafisch durchaus gerechtfertigt. Exkurs zum Namen Meier ist zu bemerken, dass die übliche Ableitung von Majordomus ist. Das Wort ist demnach ursprünglich ein Titel, der dann schon früh in den verschiedensten Schreibweisen mit I, A, I, E, Y und so weiter als Eigenname auftritt. Angesichts dieser einfachen Erklärung haben die Versucher, den Namen auf eine hebräische Wurzel zurückzuführen, als gescheitert zu gelten. Man dachte an Maor, das Licht, sodass Herr Meier eine Lichtgottheit wäre. Doch das ist, wie gesagt, eine abwegige Erklärung. Es ist also gelungen, den ursprünglichen Text wiederherzustellen. Herr Meier ist gekommen, die Gäule schlagen aus. Demnach ist die Situation etwa folgende. Bei einem vielleicht bäuerlichen Fest kommt Herr Meier an und die auf dem Festplatz anwesenden Pferde schlagen aus nicht mehr ersichtlichen Gründen aus. Und so weiter. Da bleibe, wer Lust hat, mit Sorgen zu Hause und so. Versteht ihr, das war ernsthafte Theologie. Und sowas kommt raus. Karl Barth. Karl Barth, der Mai ist gekommen. Wie würde der das auslegen? Der Mai ist gekommen. Gegenüber allem Kleinglauben können wir bekennen, als solche, die das Bekenntnis nicht auszusprechen wagen dürfen. Er ist da, aber als die ganz unwirkliche Wirklichkeit. Er ist da, jenseits all dessen, was überhaupt eintreten und geschehen kann. Hier unter uns und wiederum nicht unter uns. Das ist das Hereinbrechen des ganz anderen, des unanschaulichen Geschehens. Die Bäume schlagen aus, nicht etwa weil der Mai gekommen ist, denn das ist ja die unanschauliche Wirklichkeit, sondern obwohl er gekommen ist. Obwohl die unanschauliche Wirklichkeit Tatsache geworden ist, trotz dieser schlechthin transzendenten Faktums geschieht es, dass Bäume ausschlagen und so weiter. Als anderes Beispiel Schlatter. Schlatter ist ja als positiv bekannt. Schlatter würde vielleicht den Liedvers so erklären, also das ist alles gesponnen natürlich, aber hier wird mal das Typische der Theologie herausgestellt. Sehr spöttisch, aber man erkennt, was die eigentlich machen. Ja? Schlatter würde das auslegen, dieses Liedchen, der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus. Wenn wir dieses Liedchen unserem Verständnis näher bringen wollen, so haben wir nur mit gespannter Aufmerksamkeit Wahrnehmungen zu vollziehen. Wir müssen nur lesen, was da steht, nicht allerlei fremde Vorstellungen an den Text heranbringen. Die ersten Verse sprechen von der Natur. Der Mai ist gekommen. Wenn die Natur aus ihrem Reichtum Gaben ausstreut, so bleibt das nicht verborgen. Die Bäume schlagen eben aus. Da wird etwas sichtbar. Hier können wir von den Griechen lernen, die mit munteren Augen in die Welt hineinblickten. Denkt an Goethe. Die Gabe löst im Menschen ein Handeln aus. Die Wanderlust ergreift ihm. Der junge Bursch schilt übermütig. Die anderen, die Arbeit und Beruf an das Haus binden. Die Jugend schreitet mit fröhlichem Übermut in die Welt hinaus. Und so weiter. Ihr merkt, das entspricht am ehesten dem, was das Lied wirklich meint. Ne? Noch eine Kostprobe, ich lese nicht alles vor, bloß die existenziale Interpretation in der Theologie gibt es so wieder. Es gilt ernst zu machen mit der Entdeckung, dass wir vom Mai an sich nichts wissen, sondern dass nur uns das Wort vom Mai begegnet. Der Mai selbst gehört ja nicht zum Gegenstand unseres Denkens, sondern ist die unanschauliche Voraussetzung desselben. Die Frage nach ihm selbst ist uns verboten und führt zu nichts. Denn der Mai kommt gar nicht, wie die kritisch-liberale Schule schon gewusst hat. Also so Ach so, warte mal, hier kommt noch was. Dieses neue Selbstverständnis ist revolutionär. Das meint das Wort ausschlagen. Nur wer im begrifflichen Denken ungeschult ist, muss in dem mythologischen Bild von ausschlagenden Bäumen sprechen. Das moderne Weltbild kennt aber keine ausschlagenden Bäume. Das Ausschlagen, von dem hier die Rede ist, ist nichts anderes als der Vollzug meiner Entscheidung. Das Ausschlagen all derer, die sich entscheiden, hinein in den Einschlag des uns betreffenden Kerygmas. Habt ihr was verstanden? Also, okay. Es ist eine verrückte Geschichte und man begegnet der immer wieder. Für mich war es ein sehr eindrückliches Erlebnis mal, als ich bei einer Tagung für protestantische Theologie anwesend war und wir saßen da zusammen und da bin ich jetzt schon beim letzten Punkt, bei den Folgen bibelkritischer Theorien. Wir saßen da zusammen und dann steht plötzlich so ein alter Mann auf, Lehrer in einer kirchlichen Ausbildungsstätte und erzählt eben selbstverständlich von den zwei Schöpfungsberichten und erklärt dann, wie wichtig die historisch-kritische Methode sei. Und bei den zwei Schöpfungsberichten, ich sitze vor ihm und sage, das ist ganz unschuldig, ohne viel nachzudenken, ich denke, es gibt bloß einen Schöpfungsbericht. Und ich kann euch sagen, in dem Moment ist der Saal explodiert. Also alle Leute haben auf einmal durcheinander geredet und auf mich geschimpft und wer weiß was alles. Also das war verrückt. Vor einiger Zeit formulierte eine Konferenz württembergischer Vikare, die gelten ja meistens noch als einigermaßen fromm, folgende Erklärung. Zitat, wir können die Bibel nicht von vornherein als normatives Wort Gottes betrachten. Sie hat und gewinnt ihre Autorität durch die jeweilige Überzeugungskraft in der konkreten Situation. Unser Reden und Handeln können wir nicht selbstverständlich aus der Bibel ableiten, sondern wir müssen uns in erster Linie an der gegenwärtigen gesellschaftlichen und individuellen Not orientieren. In dieser Situation begegnet uns die Bibel als ein Gesprächspartner unter anderen. Eduard Schütz, er schrieb, zum 100-jährigen Bestehen des Baptistenseminars in Hamburg, 1980 war das schon, dass also die Baptisten eine erfreuliche Aufgeschlossenheit haben in den Fragen der Kritik und Lernbereitschaft zeigen. Das war schon 1980. Das ist wirklich weitergegangen. Ich habe im letzten Bibel und Gemeinde ziemlich deutlich auch was geschrieben. Also mich hat es echt getroffen. Manche haben sich dann wieder darüber geärgert, dass ich das zu deutlich geschrieben habe, über den derzeitigen Präsidenten vom Bund. Der hat ein kleines Büchlein geschrieben übers Beten. Ja, beten, also reden mit Gott. Ja, dass Gott zu mir redet, ich zu Gott rede. Und ich dachte, das ist ja mal interessant, wie redet denn Gott? In der Bibel habe ich Beten immer nur so gefunden, dass ich zu Gott rede. Aber dass Gott mit mir plaudert. Und ich habe mal die Stellen untersucht, die er angegeben hat. Keine von den Stellen sagt etwas aus. Es bleiben zwei Dinge übrig. Erstens, ein Erlebnis, das er mal hatte auf einem Berg, da hat Gott angeblich zu ihm geredet. Das zweite kommt aus einer Romanfigur. Ihr kennt das vielleicht, es ist auch verfilmt worden, der Don Camillo. Ja, wie der sich mit seinem Kruzifix da immer unterhält. Das nimmt er an als Reden Gottes zu uns, als Grundlage. So ein Mann ist in führender Stellung. Ich meine, das hat jetzt noch nicht mal was mit liberaler Theologie zu tun, aber das ist schon erschütternd. Echt. Bei uns war das dann so im Osten, dass wir hatten also damit zu tun, durch die Unterweisung für die Kinder. Da gab es also Kinderarbeitsmaterial ja, für die Sonderschule. Es gab ja bei Weitem nicht diese Möglichkeiten, dass jeder Verlag da sowas drucken konnte und man sich raussuchen konnte, was gut war und was schlecht war. Wir hatten nur das eine. Ja? Und dann war das plötzlich drin. Ich habe es im letzten auch von einem bekannten süddeutschen Verlag eine Einführung in die Bibel. Und selbst bei solchen Themen, die für Kinder gedacht sind, für Jugendliche gedacht sind, hervorragend aufgemacht, ja, toll gezeichnete Sachen und viele Grafiken, Bilder und alles. Und mittendrin liberale Theologie, bibelkritische Theologie. Man will die Leute zur Bibel hinführen mit Hilfe bibelkritischer Aussagen, eindeutig. Und das ist schon schlimm. Ja, und es gibt dann ganz schlimme Aussagen über die Bibel, die man lieber gar nicht nennt. Es gibt Grundsätze theologischer Forschungsarbeit an den Universitäten. Das heißt, es wird geforscht, als ob Gott nicht existiert. Gott wird von vornherein ausgeschlossen. Man nennt das methodischen Atheismus. Und so weiter. Wo werden wir getroffen davon? Ich will es jetzt nicht mehr lange machen. In den Medien natürlich. In Andachten, die ausgestrahlt werden. Von also den normalen Sendern, also nicht den christlichen Sendern. Von manchen Christen natürlich auch. Aber ja, manchmal wird Jesus entzaubert, so sagt man dann. Ja. Zitat, Jesus ist der Mann, der uns eine neue Mitmenschlichkeit schenkt. Jesus hat uns eine Bewusstseinserweiterung gebracht, die herkömmliche Maßstäbe sprengt. Ja, das klingt ja erstmal noch so gut, aber bedeutet eigentlich gar nichts mehr. Jesu Leiden und Tod ist eine Anklage gegen Menschen, ja, die Regierungsverantwortung tragen. Jesu Tod ist eine Anklage gegen Menschen, die Regierungsverantwortung tragen. Also da kommt ein derartiger Unsinn raus. Wo begegnet uns das noch? In Ausbildungsstätten. Und das ist nun auch unsere Arbeit als Bibelbund, dass wir wirklich wach sein wollen. Und auch, es gab eine Zeit lang, da hat man eine Liste regelrecht von Ausbildungsstätten, wo man sagen konnte, okay, die fahren eine bibeltreue Linie. Das ist bei weitem nicht mehr selbstständig. Auch was sich da so anbietet, vor ein paar Jahren hatte ich mal in so einem Editorial, also in einem ersten Stück von unserer Zeitschrift Bibel und Gemeinde, ein paar Sätze fallen lassen. Naja, klar, die müssen sich ja als bibeltreu ausgeben, weil sie sonst ihre Spender verlieren. Das dumme Kirchenvolk, das merken sie schon. Wenn die bibelkritisch sind, kriegen die nichts mehr. Das würde ziehen. Und die haben sich schwarz geärgert über den Satz. Denn bei den Spendern, da wären sie empfindlich. Und da sind sie ganz zahm und brav. Aber wenn die anderen weit weg sind, wenn ihre Schulen funktionieren können, dann machen sie, was sie wollen. So, wie es halt heute das Establishment will. In so eine Richtung marschiert das wirklich. Und das ist zum Weinen. Weil sich das so weit ausbreitet. Wir haben ja schon eine gewisse Geschichte, also 200 Jahre, mehr als 200 Jahre liberale Theologie. Man merkt, wie das anfängt. Und es fängt an in der Philosophie. Das geht dann irgendwann über in die Theologie, in einzelne Theologieprofessoren. Dann ergreift es die Schulen. Wenn es die Schulen erstmal hat, dann hat es natürlich die Pastoren, die dort ausgebildet werden, die dann in die Gemeinden kommen. Lange Zeit sind die Gemeinden resistent dagegen. Aber irgendwann kommt es auch in die Gemeinden hinein. Und das Ergebnis? Die Gemeinden schrumpfen. Liberale Theologie ist eine Theologie der leeren Kirchen. Die haben natürlich keine Kraft mehr. Manche versuchen es dann mit der charismatischen Linie, irgendwas noch zu retten. Man kann charismatisch und ganz liberal sein. Es gibt die verrücktesten Sachen. Konsequenzen für unsere Arbeit. Ich will zum Schluss kommen. Erstens, liebe Geschwister, warte mal, habe ich das überhaupt auf der Folie drauf? Ich will mal gucken. Nein, steht bloß die Überschrift. Nützt euch auch nichts. Erstens, wir brauchen uns nicht zu fürchten. Das ist mir wichtig. Wir brauchen uns überhaupt nicht zu fürchten vor Bibelkritikern. Wir sollten ihnen begegnen mit dem Wort Gottes. Ganz naiv, aber es steht doch geschrieben. So wie der Herr Jesus dem Teufel begegnete. Wiederum steht geschrieben. Wenn ihr die Bibel kennt, braucht ihr euch vor keinem Theologieprofessor zu fürchten. Der weiß zwar auch viel, aber ihr könnt kommen mit der Schrift. Der versucht euch die Schrift madig zu machen. Aber wenn er sagt, okay, das ist für mich Gottes Wort und bitte jetzt widerlegen Sie das. Das kann er in Wirklichkeit nicht. Es steht geschrieben. Das ist wirklich für uns maßgebend und wichtig. Wir sollen keine Angst haben, vor ihnen als naiv zu gelten. Wer seine Bibel kennt, braucht sich nicht zu fürchten. Also das Erste vor Bibelkritikern. Zweitens, wir sollen uns auch nicht fürchten vor ihrer Kritik. Es sollte uns klar sein, das sind nicht die Ersten, die versuchen, uns in die Enge zu treiben. Man muss nicht gleich vor jedem Argument in die Knie brechen. Wir dürfen wissen, es gibt Antworten. Auch wenn dir im Moment keine einfallen. Kann sein. Du kommst ja ganz dumm vor. Ja? Der belabert dich mit seiner Kritik und du stehst da und... Ja? Sei gewiss, es gibt Antworten. Es gibt Leute, die darüber gearbeitet haben, genau über diese Fangfrage, die er dir gestellt hat. Und die könnten dir helfen. Auch wenn du sie im Moment nicht weißt, das ist sicher. Unsere Arbeit geht ein Stück in diese Richtung mit. Es gibt auch bibeltreue Theologen, die vor diesen Anmaßungen nicht zurückschrecken. Und wir müssen etwas lernen. Also das eine war, wir brauchen uns nicht zu fürchten. Das ist die Konsequenz für unsere Arbeit. Wir müssen aber auch etwas lernen. Und zwar müssen wir lernen, die Voraussetzungen der Kritiker zu erkennen. Also Beispiel, wenn ich also mit einem Theologen diskutieren musste, Studentenpfarrer zum Beispiel, und der erzählte mir von den zwei Schöpfungsberichten, dann muss ich natürlich wissen, dass das, was er da sagt, nur eine theologische Theorie ist und nicht mehr. Und dass ich ihm das auch sage, was Sie mir behaupten, jetzt ist doch bloß eine Theorie. Die Bibel sagt nicht, dass es zwei Schöpfungsberichte gibt. Ja? Und das lässt sich viel sinnvoller auch ganz anders erklären. Aber Sie nehmen das als Voraussetzung. Also man muss ihm zeigen, wo er selber auf eine Theorie aus ist und es in Wirklichkeit als Tatsache verkauft. Wir müssen natürlich auch lernen, befriedigende Antworten zu geben. Wir sollten uns wirklich mühen, suchen, fragen, bis wir die Antwort haben. Wisst ihr, es ist auch für uns so etwas. Und da kommen wir zu einem Punkt, da könnte man jetzt erstmal richtig anfangen. Da fängt auch manche Bibelschularbeit an. Ich denke, das ist wichtig für uns alle, für jung und alt. Unser Herz kann sich nicht wirklich freuen über eine Sache, die unser Verstand ablehnt. Unser Herz kann sich nicht wirklich freuen über eine Sache, die unser Verstand ablehnt. Von daher gefällt es mir nicht, wenn wir allzu oft reden, ja, das sprengt unseren Verstand. Natürlich gibt es Dinge, die unseren Verstand übersteigen, aber sehr viele Dinge in der Schrift können wir verstehen. Die Schrift ist dazu geschrieben, dass wir sie verstehen. Wir sollen uns sogar mühen, sie zu verstehen. Und die ist dir deswegen nur, die ist den meisten von uns nur deswegen langweilig, wenn sie langweilig ist, weil sie sie nicht verstehen. Wenn du sie verstehst, wird das ungeheuer interessant, wenn du auf einmal Zusammenhänge begreifst. Also Gott will, dass wir verstehen. Verstehen ist Voraussetzung für Bekehrung. Ja? Wer Frucht bringt, denkt an das Gleichnis von dem vierfachen Ackerfeld oder dem Sämann. Ja? Da steht also, wer da hört und versteht, der ist, der viel Frucht bringt. Und vorher steht da, wer hört und nicht versteht, das ist da, wo der Teufel alles wieder wegreißt. Gott will, dass wir es verstehen. Wir können viele Dinge verstehen, wenn wir bestimmte Grundvoraussetzungen akzeptieren, dass es wirklich Gott gibt, dass es seinen Sohn gesandt hat. Und aus dem ergibt sich manches, dass die Liebe des Herrn unfassbar groß ist. Okay, ja. Aber das hat nichts eigentlich mit unserem Verstand zu tun, sondern das kann man sowieso nicht fassen. Wir sollen auch unseren Verstand gebrauchen, den uns Gott gegeben hat. Und als Letzte, und damit will ich jetzt wirklich zum Schluss kommen, und ich sage es wiederholt, liebe Geschwister, wir müssen die Bibel in- und auswendig kennen. Ihr sollt sie so kennen. Auf unserem Tag, da, den wir hatten jetzt in Dillenburg, da wurde natürlich auch gefragt, ich wurde gefragt dann also, ja, welche Bibelübersetzung ist denn nun die richtige? Und da gibt es ja auch, wer weiß was für Streit. Ich habe gesagt, lesen Sie alle. Alle, die Sie haben, von vorn bis hinten, jede. Wenn Sie alle gelesen haben, wissen Sie, welche die richtige ist. Dann weiß ich, was die Bibel wirklich sagt. Ich kann vergleichen. Ich komme in den Geist der Schrift viel stärker hinein. Ich soll Zusammenhänge begreifen. Das ist mein größtes Anliegen immer wieder. Und ich wünsche es euch, dass ihr das tut. Das Schwert des Geistes muss scharf sein. Und wir wollen geübt sein. Aber das Schwert des Geistes ist zweischneidig. Ja? Das hat also nicht zwei Klingen nebeneinander, wie ich das als Kind mir immer vorgestellt habe, sondern es hat eine Klinge, die ist vorne geschliffen und hinten. Und die eine Schneide trifft auf mich. Und die andere auf den anderen. Das Wort Gottes in erster Linie, es gilt immer erst mir. Wollen wir es so lesen? Ich wünsche es euch von ganzem Herzen und mir ja auch. Das ist unsere Aufgabe jeden Tag. Begnügt euch nicht mit dem Kalenderzettel und wenn er von Dillenburg kommt. Ich schreibe ja selber mit, ich habe nichts dagegen. Aber es ist zu wenig. Wir brauchen die Schrift.